Sterben und Trauern, der Podcast mit Professor Ernst Engelke, einer der renommiertesten Palliativpsychologen, spricht über den Umgang mit Sterbenskranken, gibt Tipps und macht Mut. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sterben und Trauern. In der heutigen Folge, bei Nummer 5 sind wir schon angekommen, da soll es ums Verlieren und Trauern gehen. Denn gerade in der Weihnachtszeit, da leiden besonders viele Menschen unter dem Verlust eines geliebten Angehörigen. Schließlich ist Weihnachten das Fest der Liebe. Und wenn dann möglicherweise sogar zum ersten Mal ein Stuhl unbesetzt bleibt, dann kann die Weihnachtszeit sehr belastend sein. Wir sitzen wie immer zu dritt zusammen, das Journalistenduo Lea Reinhardt und Michael Reinhardt, sowie der Palliativpsychologe Professor Dr. Ernst Engelke.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, Lea, wir haben uns für heute drei Ziele gesteckt. Erstens, wir möchten Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tiefgründige und persönliche Einsichten geben, was Verlust und Trauer mit uns Menschen macht. Wir sagen Ihnen unter anderem, warum Sterbenskranke auch immer Trauernde sind und warum auch Aggression und Wut Ausdruck von Trauer sein können. Natürlich gibt es zweitens auch in dieser Folge wieder viele praktische Tipps und Strategien für den Umgang mit Trauer und das gleichermaßen für Betroffene wie auch für Unterstützer. Und schließlich werden wir drittens versuchen, Sie zu ermutigen, nach einem Verlust neue Lebensperspektiven zu entwickeln, um ein möglichst erfülltes Leben trotz Trauer führen zu können.
Ernst, ich würde behaupten, jeder und jede kennt das Gefühl von Verlust. Wenn wir jemanden oder etwas verlieren, dann trauern wir, weil wir einen geliebten Menschen verloren haben durch den Tod. Das wäre die schlimmste Form. Aber ja auch schon bei einer unerwarteten Trennung, Liebeskummer zum Beispiel. Trauern kann man auch um sein geliebtes Haustier, genauso wie um einen Job, nehme ich an. Und das Gefühl von Verlust und Trauer, das hat also so ziemlich viele Gesichter und manchmal eben auch das einer weißen Maus.
Ich hatte eine junge Studentin in einem Seminar, die unglaublich aktiv war, immer pünktlich da war. Und eines Tages kam sie mit großer Verspätung und mit verweinten Augen. Und da frage ich sie, was ist Ihnen passiert? Und dann sagt sie, meine weiße Maus ist verstorben. Da muss ich ein wenig nachdenken. Und dann habe ich gefragt, was bedeutet die weiße Maus für Sie? Dann sagt sie zu mir, meine Großmutter hat mir die geschenkt und mit auf den Weg in das Studium gegeben, damit ich nicht allein bin.
Kann jeder nachvollziehen, der ein kleines oder ein großes Haustier hat oder hatte.
Ja, und es, ja, ist auch, genau. Es ist auch ein gutes Beispiel dafür, was du in der Einleitung ja auch gesagt hast, Lea, dass es nicht nur darum geht, um liebgewordene Menschen zu trauern, sondern dass die Gründe für Trauer eben sehr vielfältig sind, Ernst.
Ja, es gibt eigentlich nichts, wenn man etwas verliert, was einem wichtig ist, bei dem man nicht trauert. Trauern ist eigentlich eine Lebensbeschäftigung von uns, weil jeder von uns jeden Tag irgendetwas verlieren kann. In der Regel wird das Trauern ja mit dem Verlust eines Menschen, den man liebt, verbunden. Aber es können Menschen sein, die man hasst, über die man trauert, wenn sie versterben. Es können Tiere sein, es können Pflanzen sein, es können Motivationen sein, die einem weggehen, es können Perspektiven sein, die verschwinden.
Vielleicht Gegenstände, die einem was richtig Großes bedeutet haben. Ja.
Gegenstände, ein Ehering, den jemand verliert, kann Trauer auslösen, ganz tiefe Trauer auslösen. Also eigentlich gibt es nichts, über das wir nicht trauern könnten.
Über den Ehering kann Mama ein Liedchen singen, Papa.
Ja, ja, ja. Meine Frau hat vor mehr als 20 Jahren unseren Ehering verloren bei einer Stadtvisite in Wien. Und ja, sie trauert heute noch diesem Ring nach, weil er natürlich mehr war als nur ein Ring.
Genau.
Er war unser Ehering.
Genau.
Ja. Was man beim Thema Trauern vielleicht nicht so bewusst vor Augen hat, ist, dass auch Sterbenskranke trauern können. Warum ist es so wichtig, das zu verstehen?
Sterbenskranke werden häufig immer als Menschen gesehen, die aktiv sterben müssen. Sie müssen aktiv sterben, weil sie keine Wahl hat, dem auszuweichen. Und es wird nicht gesehen, dass sterbenskranke Menschen ständig etwas verlieren. Es wird fast immer nur die große Nachricht der malignen Diagnose vermittelt und angesprochen und dann als Trauer gesprochen. Und es wird immer nur von den trauernden Angehörigen gesprochen. Aber ein Mensch, der schwer krank ist, verliert eigentlich jeden Tag etwas an Möglichkeiten, an Perspektiven, auch an Hoffnungen, auch an Menschen, die ihn begleitet haben bis jetzt. Das sind sehr viele kleine Verluste, die sich aber summieren und zu einer Kette aufgeben. Und die werden sehr selten als Verluste wahrgenommen, weil das eine große im Vordergrund steht, nämlich die Erkrankung, die zum Tode führt.
Trauer ist ja schon auch etwas Individuelles. Man könnte meinen, jeder empfindet Trauer anders. Tatsächlich ist es aber so, es gibt Modelle, die belegen, dass es durchaus Trauerphasen gibt, durch die die Trauernden letztendlich erst einmal durch müssen, um sozusagen wieder zurück in ein, in Anführungszeichen, normales Leben zu finden.
Ja, diese Individualisierung der Trauer ist eine typische Folge der Industrialisierung unserer Gesellschaft und der Individualisierung. Ich habe einen jungen Afrikaner gekannt, der kam zu mir und sagte, ich muss jetzt für 2 Monate in unseren Stamm, aus dem ich komme, fliegen. Mein Bruder ist dort mit dem Motorradunfall zu Tode gekommen. Und ich möchte mit dem Stamm Abschied nehmen von meinem Bruder. Und dann habe ich gefragt, wie ist das? Dann sagte er, wir werden 4 Wochen nur trauern. Wir werden nur trauern, wir werden schreien, wir werden tanzen, wir werden weinen, wir werden essen. Und wenn wir die 4 Wochen rum haben, dann werden wir ein Fest feiern als Ende der Trauer. Das heißt, eine unglaublich dichte Form, in einer Gemeinschaft zu trauern und das ganze andere Leben darauf auszurichten, einen wichtigen Menschen auf diese Weise neu in das Leben hineinzunehmen, nämlich als Verstorbenen.
Ja. In unserer Gesellschaft spricht man ja eher von einem ganzen Jahr, also das Trauerjahr.
Das war auch einmal. Das gilt heute nicht mehr, okay. Weil das Trauerjahr war eine typische Erfahrung, die in Zusammenhang mit den kirchlichen Riten, mit den Ritualen geformt worden
alle
ist.
Alle mal alleine durchgemacht zu haben, ohne den geliebten Menschen, der verstorben
genau,
ist.
Genau, fast immer generalisiert auf den verstorbenen Menschen. Aber dieses Trauerjahr zählt heute nicht mehr, weil dieses Trauerjahr damals oder wo es noch geprägt wird, mit der entsprechenden Kleidung ausgedrückt wird, mit dem Verhalten, mit dem Verbot, sich zu verlustieren, also zu tanzen oder entsprechend in der Öffentlichkeit zu sein. Das sind ganz bestimmte Formen von Trauern auch vorgeschrieben gewesen. Und nach einem Jahr war das möglich. Und mit diesem Trauerjahr waren auch Gottesdienste verbunden, die nach bestimmten Abständen für den Verstorbenen durchgeführt worden sind.
Kannst du vielleicht mal ganz kurz darlegen, welche Phasen Trauernde durchleben?
Es gibt für diese Phasenmodelle an die 30, 40 Varianten. Und die reduziert man oder kann man gut reduzieren auf einige wenige Aspekte. Ich nenne sie mal, am Anfang steht die konfrontierende Phase. Das heißt, das Moment, in dem ich damit konfrontiert werde, dass der Verlust eingetreten ist. Nicht, dass ich ihn erwarte, sondern er ist eingetreten. Das Faktum ist es. Darin kommt die kontrollierte Phase. Das bedeutet, derjenige, der so getroffen ist, muss jetzt die Beerdigungsriten organisieren, muss beim Einwohnermeldeamt abmelden, etc., etc.
Die Phase, in der viele einfach nur funktionieren.
Das ist dann eben auch, wo die Emotionen nicht so gelebt werden können, weil man funktionieren muss.
Ja. Mhm.
Früher hat das 3 Tage gedauert. Und nach der Beerdigung wurde diese kontrollierte Phase aufgehoben zugunsten der Phase der Emotionalität, der Phase, in denen also regressiv gelebt worden ist. Das heißt, man hat sich gehen lassen, man hat geweint, man hat geschrien, man hat glorifiziert und hat auch die Unterstützung von der Gesellschaft dabei bekommen. Und daraus ist dann der Übergang von der sogenannten adaptiven Phase. Das heißt also, man passt sich dann an, dass es einen Verlust gibt und versucht, den im Alltag zu integrieren. Und dann gibt es die offensive Phase, wo dann eigentlich der Bezug zu der Umwelt wiederhergestellt wird oder auch wieder nach einem neuen Partner gesucht wird oder ähnliche Dinge, wo also der Verlust eigentlich in irgendeiner Weise kompensiert wird und das Verlorene oder der Verlorene neu in das Leben integriert wird als Verstorbener.
Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, wie lang diese Phasen dauern etwa?
Diese Frist, 1 Jahr Trauer, in dem Trauerjahr, wie das von den Kirchen so praktiziert worden ist, bedeutet eigentlich eine sehr stereotype Vorgabe. Vielmehr ist es so, je nach der Beziehung, die besteht, je nach der Persönlichkeit, je nach den Umständen, dauert die entsprechende Trauer. Die Trauer kann das ganze Leben übergehen, solange das Trauern nicht die Lebenssituation, die Lebensfähigkeit in Frage stellt. Das bedeutet also nach einer Trauerstörung, eine anhaltende Trauerstörung, die das verhindert. Das bedeutet, dass es sozusagen im Laufe der Wochen und Monate abnimmt an Intensität des Trauerns. Das heißt aber nicht, dass an dem 20. Todestag die Menschen nicht trauern um den, der dort verloren ist.
Besteht aber nicht auch in jeder dieser Phase die Gefahr, darin stecken zu bleiben?
Ja, die Gefahr besteht. Ich erzähle ein Beispiel. Eine junge Frau war mit ihrem Verlobten mit dem Motorrad unterwegs. Der Freund hatte das Motorrad und hatte sie nach Hause gebracht und er hatte einige Dörfer weiter gewohnt und ist dann, nachdem er sie abgesetzt hatte, nach Hause gefahren. Und dabei ist er von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und ist getötet worden. Und die junge Frau wurde damit konfrontiert. Die hat das nicht akzeptiert, nicht respektiert, also schon gar nicht akzeptiert, nicht respektiert. Sie hat einfach verweigert, dass das so ist und hat alles im Leben, was sonst Essen, Trinken ausmacht, verweigert.
Ach.
Und das war bei Zureden durch Unterstützen nicht möglich. Sie ist in eine geschlossene Station einer psychiatrischen Klinik gekommen. Dort habe ich sie kennengelernt. Und sie war dort Monate, bis sich diese Störung, die so tief war, gelöst hat.
Das ist möglich, ja?
Das ist möglich, natürlich ist das möglich. Und es gibt einen sehr schrecklichen Vorfall, den ich miterlebt habe. Ein Ehepaar, 60 Jahre alt. Sie ist sehr krank und stirbt. Die beiden waren sehr symbiotisch, sehr eng miteinander verbunden. Und er erzählte mir immer, das vertrage ich nicht, dass sie gestorben ist. Das vertrage ich nicht, das will ich nicht, ich kann das nicht. Er hatte 4 Kinder mit Familien und die haben sich um ihn gesorgt. Die haben ihn versorgt und um ihn gesorgt. Und was passiert? Am Tag vor dem Todestag seiner Frau besucht er abends alle seine 4 Kinder, die in der Umgebung gewohnt haben, und führt Gespräche mit ihnen. Und die hatten keinen Arg. Am anderen Tag wurde er tot auf dem Doppelgrab gefunden, auf seiner Hälfte. Er hatte sich vergiftet gefunden von den Friedhofswärtern. Das heißt, das ist natürlich eine wirklich anhaltende Trauerstörung, die hier zum Tode führt, zum Suizid gefroren hat. Das heißt, wir haben das unglaublich weite Spektrum, wie Trauer gelebt werden kann.
Kann ich denn selbst erkennen, ob ich festhänge in meiner Trauer? Gibt es, sagen wir, verallgemeinerbare Anzeichen dafür? Oder so wie du erzählt hast von dieser jungen Frau, die alles nur verweigert hat, hat zwangsläufig dann eben zur Einweisung in die Psychiatrie geführt. Hat sie es darauf ankommen lassen oder war sie gar nicht in der Lage zu erkennen, in welch prekärer Situation sie sich befindet?
Also ich denke, die Selbsterkenntnis ist kaum möglich in der Situation.
Okay.
Das sind zwei Dinge, die den Menschen dann sehr bewegen. Das ist die Sehnsucht nach dem Verlorenen, die besetzt jemanden dann völlig. Überall sucht er, den zu treffen, fragt danach, beschäftigt sich damit. Und das andere ist, er lebt weiter mit dem, heimlich, intensiv. Also die beiden bleiben gemeinsam zusammen. Sie führen alles auf, ohne dass es die anderen Leute mitbekommen. Man sieht es nur an dem, was sie tun. Das ist so wie ein Phantom, diejenigen, die jetzt trauern, begleitet. Aus Außenstehender bemerkt man das. Aber wenn man selbst drin ist, ist man, denke ich, in einem Tunnel, der diese Öffnungen nicht hat.
Aber wie bemerkt man das? Also uns hören bestimmt auch Menschen zu, die Menschen kennen, die voller tiefer Trauer sind und welche Tipps kann man denen mit an die Hand geben, zu erkennen, ob jemand krankhaft trauert oder ob das noch normal ist?
Naja, die einfachste und schwierigste Form ist, dieses Verhalten anzusprechen, als auffällig anzusprechen, gut gemeint. Also wie ich das bei der Maus gemacht habe, was betreibt dich immer so, dass du so total verschlossen bist? Wo bist du? Was ist mit deinem Mann? Der ist verstorben. Was für einen Platz hat er? Das sind jetzt Möglichkeiten. Ich erinnere an unser Fokussierungsmodell vom letzten Mal.
Ja.
Da gibt es immer 7 Möglichkeiten, die man prinzipiell hat, um das aufzugreifen. Jetzt habe ich mal so 2, 3 genannt. Aber Es geht darum, den Verlust und die Trauer anzusprechen und dann natürlich zu versuchen, die Realität des Verlustes anzuerkennen und dann realistisch zu bewerten, was verloren worden ist.
Ich glaube, der Grad zwischen normaler Trauer und krankhafter Trauer ist ja sehr schmal. Wie kann man das eine vom anderen unterscheiden? Geht das überhaupt?
Also ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff der krankhaften Trauer, auch mit dem Begriff der pathologischen Trauer. Mhm. Ich habe zu respektieren, dass diese Menschen trauern. Wir haben jetzt erst eine neue Klassifikation der Krankheiten mit dem ICD-10, nicht mehr, sondern mit dem ICD-11.
Und was heißt das konkret?
Das ist die internationale Klassifikation von Krankheiten, okay, von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben. Und die haben jetzt erstes Mal die anhaltende Trauerstörung als eine Diagnose aufgenommen. Mhm. Und die sagen, wenn nach einem halben Jahr Trauern keine Veränderungen im Trauern festgestellt werden, also nachlassende Trauer, wieder Integration in den Alltag, dann ist das eine angehaltene Trauerstörung und da wird dann therapeutisch angewiesen. Mhm. Ich bin nicht der Meinung, ich bin eher der Meinung, dass es dann Begleitungen gibt, dass man sie unterstützen muss. Ob man das sofort als eine Krankheit bezeichnen kann, halte ich für sehr schwierig. Man kann natürlich sagen, dass es hier nicht mehr möglich ist, den Alltag zu gestalten. Nur man muss schauen, welche Unterstützung es gibt. Trauern ist keine Krankheit.
Mhm. Würdest du jemanden, der noch ganz tief in der Trauer versunken ist, empfehlen, wenn er dich fragen würde, was halten Sie von vorübergehender Einnahme von Psychopharmaka? Würdest du empfehlen, ja, reden Sie mit Ihrem Arzt und nehmen Sie etwas, versuchen Sie es, wenn es Ihnen damit besser geht?
Also von der Trauerforschung her wissen wir, und das praktizieren auch die Psychotherapeuten und die Psychiater, dass in der Akutphase sehr wohl ein Psychopharmakon gegeben werden kann. Mhm. Das unterstützt und entlastet. Ich sage gleich ein Beispiel, wann das gemacht werden sollte oder wird. Aber nicht generell. Das heißt, wenn der Übergang erreicht ist, ich sage jetzt mal aus der kontrollierten Phase in die regressive Phase, ja, dann sollte man aufhören, mit Medikamenten das zu tun, weil psychotherapeutisch gesehen die Tiefung der Aufbereitung dieses Verlustes verloren geht durch die Medikation.
Ja, verstehe.
Also ich kenne Beispiele, wo sofort mit Medikamenten eingegriffen worden ist. Das war bei einer Frau, die sehen musste, wie ihr Kind von einem Traktor überfahren worden ist. Furchtbar. Und anschließend wurde sie sehr stark sediert, um überhaupt zu überleben.
Ja, ist auch ein schreckliches Erlebnis.
Ja.
Und das heißt sediert, aber mit Beruhigungsmitteln?
Genau, mit Psychopharmaka. Ja.
Und wie lange, du hast gerade gesagt, es gibt so eine gewisse Phase, die Akutphase, da würdest du es nicht ausschließen. Wie lange geht denn so eine Akutphase? Oder wie lange kann sie gehen, in der du Medikamente nicht ausschließt?
Das hängt von der Tiefe ab und auch von der Art und Weise, wie mit dem jemand umgegangen wird. Also mindestens 24 Stunden.
Ja, okay. Ich konnte gerade nicht einordnen, ob du Stunden meinst oder Tage oder
Wochen. Ich spreche von Stunden, aber der Schock, wie gesagt, der Schock bei der jungen Frau mit dem Motorradunfall, der war über Monate.
Ja. Ich denke mal, sehr viele Trauernde kennen überhaupt keine Phasenmodelle. Sie leben ihre Trauer so, wie sie davon gefangen genommen werden. Glaubst du aufgrund deiner 50-jährigen Erfahrung auch mit Trauernden, dass es nützlich sein könnte, wenn sehr viel mehr Menschen wüssten, dass sie in ihrer Trauer möglicherweise gewisse Phasen zu durchleben haben, um am Ende wieder Licht zu sehen? Könnte ihnen das mehr helfen?
Ich glaube nicht. Sonst würden diese Trauerphasen ja viel mehr beachtet im Alltag. Die werden ja ständig propagiert.
Eher was für die Wissenschaft also.
Nein, du findest in jeder Illustrierten, die was auf sich hält, einen Artikel über die Trauerphasen.
Ja.
Und das bringt gar nicht viel.
Erzähl mal jemandem, der Liebeskummer hat, ach, es wird schon wieder. Der glaubt das in dem Moment nicht, aber alle anderen wissen das womöglich.
Das heißt also, das Problem ist die Begleitung dabei, das ist der entscheidende Punkt dabei. Und ob jemand trauern darf. Es gibt bei uns Trauerverbote ganz massiver Art. Also wenn ich mir vorstelle, wie manche Menschen, die eine tiefe Verletzung durch den Verlust von jemandem haben, am anderen Tag wieder funktionieren müssen. Sie haben keinen Grund zu trauern. Oder wenn ich wieder an die Menschen denke, die in den Kliniken auf den Palliativstationen arbeiten, die ja ständig damit zu tun haben, dass die Menschen, mit denen sie eine Beziehung gewonnen haben durch die Pflege, die versterben und sie haben keine Zeit zu trauern. Sie müssen nämlich sofort weiterarbeiten. Und die von mir sehr geschätzte Cicely Saunders, die eigentlich die Gründerin der Palliativmedizin ist und auch der Palliativ- und Hospizbewegung, die hat Folgendes gemacht. Die hat die Menschen, die ehrenamtlich bei ihr in den Einrichtungen mitgeholfen haben, nach dem Tod dessen, den sie begleitet haben, ein halbes Jahr verboten, weiter jemanden zu begleiten, weil sie gesagt hat, jemand braucht dann ein halbes Jahr, um sich zu erholen, um dann wieder eine neue Begegnung tragen zu können. Das sind eigentlich die Erfahrungen, die eine Rolle spielen. Und in der Öffentlichkeit darf nicht getrauert werden.
Was macht das mit einem Menschen?
Eine Vereinsamung. Und das Problem ist dann Suchterkrankungen. Das Problem ist dann Alkohol. Das Problem sind dann Psychopharmaka. Das Problem sind dann riskante Unternehmungen. Also da haben wir einen großen Grund. Wir haben ja eine relativ hohe Quote von Alkoholabhängigen in Deutschland. Das hängt auch mit dem Trauern zusammen.
In meinem Bekanntenkreis gibt es einige, die sich an einen Trauerberater oder eine Trauerberaterin gewendet haben, damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ja. Würdest du das teilen aus deiner Erfahrung?
Es gibt doch eine sehr gute Bewegung, dass jetzt professionell Angebote kommen, bei der Trauer zu begleiten. Die Hospizvereine, die Malteser, die Gruppen, die irgendwo sich finden, bieten mittlerweile Trauergruppen an und bieten auch eine einzelne Begleitung an. Wir haben in den Seminaren bei uns in der Akademie ständig Fortbildungen für Menschen, die andere Menschen beim Trauern begleiten, sowohl ehrenamtlich als auch professionell. Nur das ist ein Zeichen dafür, dass die Trauerbegleitung im Alltag nicht mehr funktioniert. Sonst bräuchten wir diese, manchmal in den USA spricht man von einer Industrialisierung der Trauer, weil das natürlich Geschäfte sind, die Menschen trauern und sie haben niemanden, der sie begleitet. Und dann müssen sie diese Trauer einkaufen, die Trauerbegleitung.
Wir haben ja eher eine gegenteilige Entwicklung teilweise, denke ich, in unserem Bekanntenkreis wiederum. Der Mann einer Bekannten ist gestorben vor ein paar Monaten und im Laufe der Monate hat sie festgestellt, dass sich immer mehr, ja, auch Freunde und gute Bekannte abgewandt haben. Und jetzt reden wir darüber, dass die normale Trauerbegleitung nicht mehr funktioniert. Das Gegenteil ist eher auch eingetreten. Menschen wenden sich ab, anstatt zu versuchen, zur Verfügung zu stehen als diejenigen, die unterstützend wirken.
Ja, ich erzähle ein Beispiel. Ein junges Ehepaar hatte lange darauf gehofft, ein Kind zu bekommen. Und 3 Tage vor dem Geburtstermin wurde der werdenden Mutter mitgeteilt, dass das Kind in ihrem Leib tot war. Sie musste es austragen und dieses schon etwas ältere Ehepaar hat ein Kinderzimmer eingerichtet.
Was man so macht 3 Tage vor Geburt, ne?
Ein wunderschönes Kinderzimmer. Ja. Und dann war die Frage der Entlassung nach Haus und die Frage, was passiert dann? Sie hatten niemanden, mit dem sie zu der Zeit eine große Angst, eine große Trauer begleitet werden konnte. Nämlich zum ersten Mal in das Kinderzimmer zu gehen, das nun leer sein wird. Und meine Aufgabe war dann, sie dabei zu begleiten. Ich musste nur nebenher gehen, dabei sein, wie die beiden zum ersten Mal in dieses Kinderzimmer gegangen sind. Das müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass Freunde dabei begleiten würden.
Bitte? Kannten sie dich oder wie
die
sind sie auf dich aufmerksam?
Die kannten mich von der Arbeit her.
Das ist ja ein Segen.
Die kannten mich. Und ich möchte es erläutern. Ja. Da sind häufig die Menschen völlig allein. Würden Freundschaften funktionieren, dann würde ein Freundin oder Freund mitgehen. Man muss ja nicht allein alles tragen. Und das ist das, was ich anregen möchte. Das sind die kleinen Dinge der Begleitung, nicht die großen. Da brauche ich keine Regeln für, keine Abläufe. Ich muss das nicht kennen. Ich muss nur im Augenblick schauen, wo die Not ist und gucken, welche Möglichkeiten der Begleitung habe ich dann.
Das heißt, begleiten, Emotionen der Betroffenen aushalten, zuhören.
Da sein.
Genau, ja. Und es gibt auch eine andere wichtige Funktion von jemandem, nämlich vor übereilten Handlungen schützen. Also eine übereilte Handlung ist zum Beispiel vor Psychotherapeuten, die im Ehe- und Familienbereich tätig sind, schützen ist eine zu schnelle Wiederheirat. Dass jemand, der jetzt jemanden verloren hat, sofort meint, es muss wieder jemanden heiraten. Und erfahrungsgemäß geht diese zweite Ehe, die dann so aufgrund solches Verlustes geschieht, schief. Weil eigentlich kein neuer Mensch gewünscht worden ist, sondern die Sehnsucht nach dem Alten in dem Neuen erlebt wird. Und das kann der neue Mensch nicht erfüllen. Das ist ein eigener Mensch.
Gerade in diesem Kontext die Frage, Ernst, die mir jetzt auch schon mehrfach gestellt worden ist, wie hält der Professor Engelke das alles eigentlich selber aus, zu begleiten, mit in dieses Zimmer zu gehen und von Leid ja sehr häufig umgeben zu sein? Was macht das mit dir und wie hältst du das aus?
Ja, das ist eine Frage, die mich natürlich mein ganzes Leben begleitet. Ich bin in der allerfrühesten Zeit, in der ich das gemacht habe, zwei, dreimal kollabiert. Ich habe mich übernommen gehabt und habe dann gelernt, dass ich auch auf die Grenzen zu achten habe. Eine Grenze ist durch die Art und Weise, wie ich jemanden begleite, dass ich mich nicht immer sofort identifiziere. Dass ich dem anderen auch seine Verantwortungen lasse. Ich übernehme keine Verantwortungen für andere. Es reicht mir, Verantwortung über mich zu übernehmen, für das, was ich tue. Das andere ist, ich habe immer versucht, mit Menschen zu sprechen, was mich bewegt hat. Immer Begleitungen gehabt, in der Familie, mit Kindern. Ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe gelesen und habe natürlich auch mich sehr viel mit religiösen Fragen beschäftigt und versucht, das in ein christliches Leben, das ich selbst versuche zu führen, zu integrieren. Das sind so die Momente, die das Ganze schaffen. Und natürlich das Schwierigste dabei ist, das, was man erlebt hat, im eigenen Leben selbst zu berücksichtigen. Das geht mir jetzt zum Beispiel mit meiner Pensionierung so, dass ich jetzt auch aufhöre mit den Seminaren und das macht mich traurig. Nur es muss sein. Ich würde mich, denke ich, selbst belügen, wenn ich nicht respektieren würde, dass ich auch jetzt in einem Alter bin, wo ich langsam aufhören müsste, diese Seminare zu machen.
Man würde ja denken, einer wie du kommt damit längst zurecht. Ja, mit Trauer, der in der Theorie und in der Praxis so viele Erfahrungen gesammelt hat, der wird doch damit keine Probleme haben. Stimmt das?
Überhaupt nicht. Ja, nein. Ich meine, du bist auch ein Mensch, ein emotionaler Mensch. Warum soll es dir anders gehen? Ne?
Ich habe die gleichen Schwierigkeiten, Probleme. Ich kann in manchen Situationen anders mit umgehen. Das ist sicherlich der Fall. Das kommt auch in den Gesprächen mit Ärzten und Pflegekräften darauf an, wie gut ich beieinander bin. Wenn ich gut beieinander bin, kann ich für Überraschungen sorgen in der Begleitung mit Ärzten. Da kann ich eine Geschichte erzählen, aber
ja,
vielleicht
gerne.
Nicht. Ja, ich muss untersucht werden, weil ein Verdacht bestand auf ein Prostatakarzinom. Ich muss zum MRT hin, muss untersuchen lassen. Und das war dann ein Zimmer, ein Arztzimmer. Das war was für ein Keller. Dann stand ein Stuhl am Ecke, ein Holzstuhl, hat mich an einen Eselstuhl in der Ecke erinnert. Mitten drin ein Tresen und oben auf dem Tresen war ein Riesenmonitor, aber abgewandt zu mir. Und was passiert? Der Arzt kommt rein, so mit 50er, sonnengebräunt und so weiter, fit. Hallo, geht an mir vorbei und dann sieht er auf meine Akte. Und während er anfängt zu erzählen, was er dort auf dem Bildschirm sieht, fragt er mich, sind Sie Professor? Ich sage, ja, ich bin Professor. Dann fragt er mich, was für ein Fach? Dann sage ich, Psychologie. Und dann fragt er, was machen Sie als Psychologe? Und dann hat mich der Teufel geritten und habe gesagt, ich trainiere mit Ärzten das, was Sie gerade mit mir machen.
Das sitzt.
Und dann ist ihm der Kinnladen runtergefallen und sagte, mache ich das richtig? Ich sage, Sie könnten an unseren Seminaren teilnehmen, das würde Ihnen ganz gut tun.
War er in dem Moment offen für deine Tipps und dann, Ratschläge?
Dann war das so, dass er völlig verwirrt war. Das hat er so noch nicht erlebt, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und dann sagt er aber, ich muss doch, bei Ihnen ist alles bestens, Sie können mit der Prostata, die Sie haben, 100 Jahre alt werden, das ist wunderbar. Aber ich muss manchmal Patienten sagen, dass sie wirklich sehr erkrankt sind, dass sie sehr, sehr schwer erkrankt sind. Und dann sage ich Ihnen, machen Sie doch ein schönes Wochenende. Und dann habe ich gesagt, Sie sollten wirklich an den Seminaren teilnehmen und habe mich verabschiedet.
Hat er das gemacht? War aber bei dir
im
Seminar?
Er war nicht bei uns. Ich nehme an, er ist beim anderen Seminar.
Okay.
Hoffentlich.
Das sind dann Geschichten, wenn ich gut drauf bin. Aber wenn ich selbst eng betroffen und getroffen bin, kann ich das auch nicht.
Klar, das ist nachvollziehbar.
Wir kommen gleich zu Tipps und Ratschläge von dir für Trauernde. Davor möchte ich noch mal ganz kurz was aufzählen, denn es ist total interessant, wie Deutsche trauern. Und dazu habe ich eine repräsentative Umfrage gefunden, deren Ergebnisse ich mal stichpunktartig hier präsentieren möchte. Denn wir haben vorhin festgestellt, wir finden uns darin irgendwie wieder. Sie vielleicht jetzt auch. Also zum Beispiel ist es so, dass etwa 3/4 der Hinterbliebenen großen Wert darauf legen, die Grabstätte leicht besuchen zu können und damit einen Ort zu haben, an dem man gerne verweilt und an den Menschen denkt. Das heißt, Menschen brauchen einen Ort zum Trauern, an dem die Identität des Verstorbenen erkennbar ist. 3/4 ungefähr. Viele, die brauchen auch die direkte Ansprache. Das heißt, vielleicht stehen sie morgens auf und sagen, guten Morgen, Maria, und sprechen damit die verstorbene Ehefrau an. Dieses Ritual, so die Studie, danach leben etwa die Hälfte der Befragten. Und 2/3 geben auch an, für die Verstorbenen einen Platz in der Wohnung zu haben, den sie mit Fotos oder anderen Erinnerungsgegenständen dann gestalten. Das haben wir hier auch noch gerade. Wir haben in der vorletzten Folge erzählt, dass der Opa und dein Papa gestorben ist. Und mehr als die Hälfte der Hinterbliebenen, die nimmt Dinge wie Schmuck oder Kleidung zur Hand, die sie dann an den Verstorbenen erinnern. Und fast die Hälfte der Befragten, die geben auch an, ihr Leben nach der Verarbeitung, und das finde ich besonders interessant, also nach der Verarbeitung des Trauerfalls insgesamt bewusster zu leben. Also der Tod eines nahestehenden Menschen, der verändert das eigene Leben. Die Hälfte der Hinterbliebenen lebt ihr Leben heute bewusster. Finde ich sehr interessant. So die Studie.
Ja, so die Studie. Gut, das sagen Menschen im Interview. Die Frage ist in der konkreten Situation. Ich habe vergessen, etwas anzusprechen, nämlich die Beerdigungen. Die Beerdigungen sind ja der Ritus schlechthin der Trauer.
Ja.
Und an den Beerdigungen kann man sehr schön sehen, welche Bereitschaft zum Trauern da ist, wer trauert, wie getrauert wird. Und manchmal fallen dann auf einmal Dinge auf, mir jedenfalls, dass gebeten wird von den Angehörigen oder aber auch von dem Verstorbenen noch, dass keine Trauerkleidung getragen werden darf. Man möchte eine weiße Kleidung haben oder so etwas. Ich finde das schlimm. Ich finde, dass man dann den Möglichkeiten für die Einzelnen zu trauern, wie sie das durch die Kleidung ausdrücken könnten, nicht geschieht, nicht geschehen sollte. Das sind Vorgaben, die für mich zu den Verboten von Trauern gehören.
Ich gebe dir recht, aber genauso wie wir vorhin ja gesagt haben, dass dieses klassische kirchliche Trauerjahr so nicht mehr existiert oder überholt ist, ist es ja auch, dass man bei einer Beerdigung schwarz tragen muss. Also ich bin ganz bei dir, das vorzugeben, eben nicht schwarz zu tragen, ist vielleicht zu viel. Aber
man muss offen lassen.
Ja.
Mir gefällt auch nicht die Vorgabe schwarz.
Ja, okay.
Oder die Vorgabe weiß. Mhm. Ich möchte gern, dass jemand Möglichkeiten hat, seine Nähe zu diesem Verstorbenen durch seine Kleidung auszudrücken. Das geschieht heute auch vermehrt.
Ja.
Und da bin ich ganz froh drum. Und man muss schauen, was gerade bei Beerdigungen passiert. Das ist eine unglaubliche Geschichte mit den Ansprachen. Und diese Ansprachen führen manchmal noch zu mehr Trauer hinterher, weil dort Dinge gesagt werden, die nicht hätten gesagt werden sollen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja.
Dass Zusammenhänge genannt werden, dass Bewertungen kommen, dass auf einmal gelobt wird, wo vorher das ganze Leben nur abgewertet worden ist. Zum Beispiel, wenn Vertreter von Arbeitgebern reden oder wenn Vereinsfreunde reden oder es tritt auf einmal eine Person auf, die überhaupt nicht gefragt worden ist zu reden, die meint reden zu müssen, das sind schon sehr heftige Geschichten.
Hm. Also stimmt der alte Spruch, es wird nirgendwo so viel gelogen wie am Grab?
Das ist sicherlich so. Und die Frage ist, aus welchem Grund? Hm. Wer will wen schützen dabei? Alle wissen, wovon gesprochen wird, meistens so. Und dann, es ist nicht leicht, eine entsprechende Würdigung am Grab zu sprechen.
Die Beerdigung, das ist ja ein kulturelles Ritual. Inwiefern helfen die denn beim Umgang mit Verlust?
Die Beerdigungen helfen sehr viel. Die Beerdigungen sind im klassischen Sinn die Übergabe des Menschen an die Erde. Das sind auch die Gebete, die in der Regel gebetet worden sind. Das sind die Texte aus dem Alten und Neuen Testament. Das ist aber auch ähnlich in anderen Religionen der Fall. Das heißt also, es ist eine Verabschiedung, und zwar eine Gruppenverabschiedung. Nicht die individuelle im Krankenhaus, sondern die Gemeinschaft dieses Menschen nimmt Abschied von ihm und übergibt ihn der Erde. So ein wunderbares Ritual. Da kann jeder seinen Gedanken nachgehen, kann sie auch einbringen. Er kann ein Zeichen setzen durch eine Rose oder durch eine andere Blume, eine Nelke oder was auch eben gefällt, was ihm persönlich gefällt. Und dann hat das Ganze einen wirklich hilfreichen, menschenangemessenen, menschenwürdigen Ablauf. Und interessanterweise, ich habe das von den Afrikanern erzählt, findet ja dann nach der Beerdigung der Leichenschmaus statt. Das heißt, man sitzt zusammen und dann wird das aufbereitet, was dort in den Reden gesprochen worden ist. Dann redet man Fraktur miteinander und trinkt und isst miteinander und wendet sich dem Leben wieder zu.
Und wird auch wieder gelacht.
Und es wird wieder gelacht, natürlich. Auch über den Verstorbenen wird gelacht. Das ist eine wunderbare Form zu integrieren, des Verstorbenen. Ich mag das Wort Verarbeiten von Verlusten nicht. Ich mag das Wort Verarbeiten von Trauer nicht. Sondern ich mag auch nicht das Wort Trauerarbeit. Es reicht das Trauern, ist schon Arbeit genug.
Ja.
Und ich habe lieber den Ausdruck, dass wir durch das Trauern, ich spreche lieber vom Infinitiv, durch das Trauern Menschen oder andere Dinge, die wir verloren haben, in unser Leben neu integrieren.
Und wie passiert das am besten? Also was ist hilfreich, um Menschen mit unterschiedlichen Trauerformen unterstützen zu können?
Ihnen diese Trauerform zu lassen und sie dabei zu begleiten und Möglichkeiten zu geben, diese Trauerform zu äußern, so eigenartig das auch sein kann. Keine militärisch vorgeordnete Form, wie man trauern soll, sondern wirklich, was für diesen Menschen ein Ausdruck ist, sich als Trauernder zu zeigen und dabei auch unterstützt zu werden und angemessen behandelt zu werden. Mhm. Trauernde Menschen haben auch Einschränkungen in der Wahrnehmung, haben Einschränkungen in der Kontrolle, haben Einschränkungen in der Zuverlässigkeit. Das ist nun mal bekannt. Trauernde Menschen sind von Verkehrsunfällen her gefährdet, sowohl als Fußgänger, als auch Radfahrer, als auch jetzt als Autofahrer, durch die Konzentration auf den Verstorbenen, auf den Verlust, der uns dann in Gefangen nimmt.
Gibt es deiner Kenntnis nach in anderen Kulturen Riten, von denen du dir wünschen würdest, dass sie auch in unserem Kulturkreis gepflegt werden?
Auch eigentlich gar nicht mal. Ich denke, wenn diese Riten, die es ja immer gegeben hat und die es ja wohl auch noch gibt, gepflegt würden und man dem einen würdigen Platz im Alltag zuweisen könnte, wäre das in Ordnung. Aber wenn ich an diese Industrialisierung auch von Beerdigungen denke, du hast eine Beerdigungszeit hier in Würzburg 30 Minuten und da musst du das Ganze abwickeln, weil nach dieser Zeit bereits die nächste Beerdigung ansteht, da wird abgeräumt.
Massenabfertigung.
Ja, es ist eine Abfertigung. Mhm. Es gibt natürlich viele Gründe, die dafür sprechen, klar, weil die Verhältnisse so sind. Mhm. Aber das wirkt aus. Das wirkt sich aus.
Inwiefern können denn kleine Gesten oder welche Gesten im Alltag helfen, Trauernde zu unterstützen, mit ihrem Verlust umzugehen?
Ich erzähle mal eine Geschichte, die nicht geholfen hat. Also bei dem Ehepaar, von dem ich erzählt habe, wo das Kind tot geboren worden ist, schickte ein Freund ihm eine Tafel Schokolade, eine ganz teure, kostbare Tafel Schokolade mit dem Hinweis, damit das Leben auch ein wenig versüßt wird. Das ist eine sehr schräge Geschichte.
Boah, ja.
Eine völlig andere Geschichte, eine ähnliche Situation auch um eine verstorbene Kind und die Frau lag noch im Krankenhaus. Eine Freundin von ihr fragte mich, was kann ich hier mitbringen, damit ich sie aufmuntere? Da habe ich gefragt, was habt ihr sonst als Geschenke miteinander? Dann sagte sie, wir haben einen Bauernhof und schlachten selbst. Und sie hat sich immer über die Dosen Wurst gefreut, die ich ihr geschenkt habe. Mhm. Dann habe ich gesagt, können Sie sich vorstellen, dass Sie ihr ins Krankenhaus ein paar Dosen Wurst mitbringen und schenken die ihr als Ausdruck ihrer Zuneigung und dass sie gekräftigt werden soll. Das hat sie gemacht, das hat gut geklappt. Das heißt also, die Geschenke richten sich nach der Beziehung, von dem, was ich weiß. Und dann kann ich sehr kreativ mit umgehen. Und ich werde keine Geschenke dulden, wo ich merke, nein, das ist nur irgendwas abgelegt, dass man was machen muss. Nein, eine einzelne Blume kann ein ganz schönes Geschenk sein, eine Karte, eine Spruchkarte sein, wenn die passt, kann es sein, ein Foto kann es sein. Die kleinen Dinge sind relevant. Die Aufmerksamkeiten.
Ernst, am Ende unseres Podcasts haben wir auch vergangene Folge 6 Fragen, 6 kurze Antworten eingeführt. Wir behalten das auch für diese Folge bei. Ich starte mal und zwar erstens, welche Worte, vielleicht auch hoffnungsvolle und mutmachende Worte, richtest du an einen Menschen, der gerade einen großen Verlust erlebt hat?
Ich bleibe dabei, ich höre erstmal zu und dann versuche ich wahrzunehmen, was er mir mitteilt durch seine Körperhaltung, durch sein Gesicht. Und versuche, das gegebenenfalls anzusprechen.
Was hilft, mit dem Gefühl der Leere und des Verlusts nach dem Tod eines geliebten Menschen umzugehen?
Sich zunächst bewusst zu sein, wen ich verloren habe, um daraus auch Respekt zu finden für diesen Menschen, der weiterhin in meinem Leben sein soll, nur in einer anderen Form. Das heißt, ich werde anfangen zu fragen, was bedeutet der mir, was könnte der mir sagen? Das heißt, ich pflege einen weiteren Kontakt.
Was könnte der mir sagen? Du meinst, in einer gewissen Situation, was würde mein Partner, Partnerin gerade mir raten? So?
Genau so.
Okay.
Genau so.
Ja. Wie kann ich als Trauernder die Balance finden zwischen dem Zulassen von Gefühlen und der Rückkehr in den Alltag?
Ja, dass ich mir Zeiten lasse, in denen ich nur mit mir bin, in denen ich sozusagen genau diese Spanne aushalten kann. Weil wenn man das zu schnell wechselt aus dem einen in das andere, dann gibt es Brüche. Mhm. Und diese Brüche strapazieren uns sehr. Das heißt also, ich versuche anzuregen oder wenn ich selbst betroffen bin, mir Zeiten zu nehmen, wo ich einfach sitze. Das ist die Weisheit sehr vieler Kulturen, dass da ich durch die Meditation, durch das Sitzen ausgehalten wird und dann diese Dinge auch wieder in mein Leben integriert werden.
Hier schreibt jemand, mein Freund trauert und ich möchte ihm beistehen. Können mir die Trauerphasen dabei helfen, ihn besser zu verstehen und zu unterstützen?
Ja, es ist eine Orientierung im ganz groben Sinn, dass man weiß, was möglich ist, was möglich sein könnte. Nur das sind Hilfskonstruktionen, die nicht im Sinne von Gesetzmäßigkeiten ablaufen.
Aber ein guter Kompass.
Ja, natürlich, man weiß, was so läuft. Ich meine, wenn die Frage der Adaptation ist oder das Offensive wieder da ist, dann kann ich anders mit umgehen. Wenn ich spüre, da ist so eine Offenheit da, dann kann ich mit demjenigen auch meinetwegen zum Weihnachtsmarkt gehen und
was
auch immer machen.
Ja. Hier ist jemand eher der Typ Verdränger. Damit bin ich im Leben bisher immer gut gefahren. Ich weiß allerdings nicht, ob mir das gelingt, wenn ich einen lieben Menschen verliere. Was meinen Sie? Die Frage an dich, Ernst.
Das Verdrängen ist eine Form, die eigentlich nichts hilft. Meine Erfahrung ist, dass jemand, der verdrängt, viel stärker damit beschäftigt ist, als wenn er nicht verdrängen würde.
Und wann? Also, wenn er verdrängt, inwiefern ist er dann mehr damit beschäftigt?
Zu verdrängen.
Ach so, ich verstehe.
Und wenn er sich bewusst ist, ich verdränge, ist das ein sehr schöner Schritt, das zu öffnen.
Mhm.
Um dann zu gucken, das könnte ja auch dem Freund sagen. Du, ich glaube, ich verdränge deine Trauer. Da hat er sofort eine ganz neue Beziehung mit ihm.
Mhm. Welchen Stellenwert hat das Sprechen über den Verstorbenen in der Trauerarbeit und wie kann man ein Umfeld schaffen, in dem Erinnerungen geteilt werden können?
Ja, das ist eine sehr weite Frage und auch eine sehr weite Antwort möglich. Das hängt wirklich von den Menschen ab, die da zusammen sind. Das kann in kleinen Kreisen geschehen, das kann im größeren Kreis geschehen. Die Frage ist, wie intim das sein muss, wie intim das sein darf. Die Frage ist, mit welchen Medien man arbeiten möchte, mit der Musik. Ich habe mit einem Freund, der sehr krank war, der sterbenskrank war, telefonisch das 5. Klavierkonzert von Beethoven gehört.
Mhm.
Und wir haben beide geweint am Telefon.
Mhm.
Also es gibt so viele unglaubliche Möglichkeiten, wenn man einigermaßen kreativ mit angeht. Man kann gemeinsam malen, man kann gemeinsam gehen, man kann gemeinsam tanzen. Es gibt in jeder größeren Stadt, auch in vielen kleineren Städten, Gruppen, die sich mit diesen kreativen Möglichkeiten des Trauerns befassen.
Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen natürlich eine besinnliche Zeit und viel Zuversicht. Es lohnt sich übrigens, einen Blick auf unseren Instagram-Kanal zu werfen. Dort erfahren Sie mehr über Professor Engelke und sein Wirken und auch, wie wir zu diesem Podcast gekommen sind, wollen wir da ein bisschen näher erläutern. Im Januar, dann hören wir uns wieder, dann sprechen wir über das Thema Abschiedsorte, also wo das Leben seinen Anker wirft. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.